Es ist eins US indonesische Zeit oder 18 Uhr UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 7. April 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Interessantes aus der Heimat, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nung Nursia, Puji Astuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident traf sich mit Humanisten. Präsident überprüft Senkung der Steuer des Importes der Krebsmedikamente. Präsidenten-Sondergesandte teilte den Präsidenten den Plan der Gipfelkonferenz islamischer Gelehrten mit. 10 Wassertankwagen für PMI. UI baut ein Biotechnologie-Forschungszentrum. Die südkoreanische Gemeinschaft ist an indonesischen Kaffee interessiert. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo betonte, der Infrastrukturbau in ganz Indonesien sei eine Bemühung der Regierung, um die Wirtschaft zu entwickeln und die Einheit der Nation zu erhalten. Dies teilte Präsident Joko Widodo am Freitag, den 6. April 2018, im Merdeka Palace in Jakarta, bei einem Treffen mit einigen Humanisten mit. Präsident nahm seine Reise in Papua als Beispiel. Während seines Besuchs in Papua entdeckte er die Kluft des Treibstoffpreises. Ihm zufolge werde die Kluft zwischen dem Treibstoffpreis auf Java und dem auf Papua den Zerfall des indonesischen Volkes hervorrufen. Durch den Infrastrukturbau können wir dem Zerfall zuvorkommen.
Yang namanya infrastruktur tidak hanya masalah ekonomi, bukan. Di dalam pemahaman saya tidak seperti itu.
Der Infrastrukturbau hat nicht nur mit der Wirtschaftsentwicklung zu tun. Meiner Meinung nach kann die Infrastruktur das indonesische Volk vereinigen. Die Einheit des indonesischen Volkes kann wegen der Kluft in Gefahr sein. Während meines 9 Stunden 15 Minuten Fluges von Banda Aceh auf Sumatra nach Wamena auf Papua entdeckte ich, wie groß unser Land ist. Deshalb müssen wir die Infrastruktur wie Häfen, Flughäfen und Straßen weiterbauen, die Bürger in ganz Indonesien vereinigen können.
Ketimpangan antar wilayah itu kan semakin membesar.
Präsident sagte weiter, der Infrastrukturbau sei die erste Stufe der Entwicklung des indonesischen Volkes. Wenn die erste Stufe fertig wäre, werde dann die indonesische Regierung die zweite Stufe bzw. die Entwicklung der Personalressourcen beginnen. Präsidenten zufolge habe die indonesische Kultur hohen Wert, die indonesische Entwicklung unterstützen könne. Es sei auch nötig, das Arbeitsethos, die Produktivität und die Integrität zu bauen, dass sie in Zukunft das Rückgrat und die Grundlage für die Entwicklung des indonesischen Volkes werden, sagte Präsident weiter. Der indonesische Präsident Joko Widodo überprüft den Vorschlag zur Senkung der Steuer des Importes der Medikamenten und Geräte zur Behandlung des Krebs in Indonesien. Präsident Joko Widodo forderte am Freitag, den 6. April 2018, nach dem Treffen mit dem Vorstand der Krebsstiftung der indonesischen Kinder im Palas Bogor, West Java, die Gesundheitsministerin Nila Muluk und die Finanzministerin Sri Mulyati auf, diesen Vorschlag zu erörtern. Denn dies sei mit der Zukunft der indonesischen Kinder verbunden. Der Präsident würdigte auch die Unterstützung dieser Stiftung für die Regierung in der Bewältigung des Krebs bei Kindern in Indonesien. Präsident Joko Widodo fuhr fort: Es gebe eine große Hoffnung auf die Heilung des Krebs bei Kindern, wenn man ihn früh erkenne. Inzwischen sagte die Gesundheitsministerin Nila Muluk, dass es zurzeit Medikamente und Geräte zur Krebsbehandlung, die importiert werden müssten, weil sie im Land noch nie verfügbar seien. Der Präsidenten-Sondergesandte für Dialog und interreligiöse und zivilisation Zusammenarbeit, Din Syamsuddin, hat am Donnerstag, den 5. April 2018, Präsident Joko Widodo über den Plan zur Durchführung der Gipfelkonferenz der islamischen Gelehrten und Wissenschaftler der Weltweit über den moderaten Islam berichtet. Diese Gipfelkonferenz wird die Gipfelkonferenz Bogor genannt und soll vom 1. bis zum 3. Mai 2018 in Bogor, West Java stattfinden. Din Syamsuddin sagte im Präsidentenpalas in Jakarta, dass die Durchführung dieser Bogor-Gipfelkonferenz das Mandat an Joko Widodo, den moderaten Islam auf der Welt vorzustellen. Er fuhr fort: An dieser Gipfelkonferenz wurden 50 islamische Gelehrten und Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern und 50 einheimische islamische Gelehrten und Wissenschaftler teilnehmen. Din Syamsuddin erklärte weiter: Die indonesischen Delegierten wurden bei dieser Gipfelkonferenz unter anderem die Erfahrung Indonesiens in der Anwendung des moderaten Islams vorstellen. Din Syamsuddin hofft, dass diese Bogor-Gipfelkonferenz eine Übereinstimmung über das Konzept des zentralen Islams, den man als Weltzivilisation anbieten werden könne, erreichen könnte. Der Leiter des Indonesian Roten Kreuzes PMI und auch der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla empfing am Freitag, den 6. April 2018 in Jakarta die Hilfeleistung von der Firma PT Astra in Form von 10 Wassertankwagen. Die Hilfeleistung wird die betrieblichen Tätigkeiten des Indonesian Roten Kreuzes PMI unterstützen. Yusuf Kalla würdigte die unternehmerische Gesellschaftsverantwortung von PT Astra, die durch diese Hilfeleistung gezeigt wurde. Actuality Insert Sabtu, Rizky, judulnya PMI terima 10 truk tangki air.
Ya, pertama ini
wir bedanken bei PT Astra für die Wassertankwagen. Die Hilfeleistung zeigt die unternehmerische Gesellschaftsverantwortung von PT Astra. Eine der Aufgaben einer Firma ist, der Gemeinschaft zu helfen. Mit 10 neuen Wassertankwagen rief Yusuf Kalla PMI auf, ihre Bedienung zu verbessern, Im Zufolge sei Wasser sehr wichtig für das Indonesische Rote Kreuz PMI, um die humanitären Missionen durchzuführen, vor allem wenn PMI den Überlebenden der Naturkatastrophen helfe. Der Direktor von PT Astra, Priyono Sugiarto, überreichte symbolischerweise Yusuf Kalla die Hilfeleistung. Priyono hofft, dass die Wassertankwagen die betrieblichen Tätigkeiten von PMI unterstützen können. Das indonesische Rote Kreuz PMI setzt ein Ziel, bis zum Jahr 2019 100 Wassertankwagen zu besitzen, um seine Arbeitsleistung zu verbessern. Die Staatliche Universität Indonesia, UI, unter der Zusammenarbeit mit der südkoreanischen Pharmafirma PT Daewoong Pharmaceutical Indonesia, hat ein Labor gebaut. Das Labor wird das erste biosimilar-basierte Biotechnologie-Forschungszentrum in Indonesien. Das Labor heißt Biotechnologie Research Center UI Daewoong. Direktor von UI, Muhammad Anis, erklärte am Freitag, den 6. April 2018 im UI-Universität-Gelände in Depok West Java vor der Presse, dass UI die volle Unterstützung von Daewoong Indonesia würdige. Muhammad Anis zufolge könne das Biotechnologie-Forschungszentrum die Qualität der Hochbildung in Indonesien vor allem im Innovations- und Forschungsbereich fördern und zur Entwicklung der Biotechnologie- und Biopharmaindustrie sowie der Medizinwelt in Indonesien beitragen. Direktor von UI Muhammad Anis und der Generaldirektor von Daewoong Indonesia, Jion Sungho, weihten am Freitag, den 6. April 2018, das Labor ein. Der südkoreanische Botschafter Kim Changbyum, die Stellvertreter von der Firma PT Daewoong Indonesia und die hochrangigen Beamten von UI, wohnten der Einweihung bei. Indonesien als das viertgrößte Kaffeeproduzentenland in der Welt hat die Chancen auf dem südkoreanischen Markt. Zurzeit liegt Indonesien aber noch in dem 13. Rang auf dem südkoreanischen Kaffeemarkt. Dies teilte der indonesische Botschafter in Südkorea Umar Hadi am Freitag, den 6. April 2018, bei einem Interview mit der Stimme Indonesiens mit. Um die Stelle des Indonesian Cafés auf dem südkoreanischen Kaffeemarkt zu fördern, nehme Indonesien vom 4. bis 8. April 2018 in COEX Center in Seoul an dem Internationalen Kaffee Expo Seoul 2018 teil, sagte Umar Hadi weiter. Ihm zufolge erhalte der indonesische Kaffee dabei gute Reaktion von der südkoreanischen Gemeinschaft. In dem ersten Tag des Kaffee Expo erreichten die Transaktionen 2 Millionen US-Dollar.
Jadi memang tanggal 4 sampai dengan 8.
Vom 4. bis 8. April 2018 findet das internationale Seoul Kaffee Expo statt. Es ist eine jährliche Veranstaltung. Die indonesische Botschaft, ITBC und das indonesische Handelsministerium drängen immer die indonesischen Kaffeeexporteure, um an einer Ausstellung teilzunehmen. Gott sei Dank, gestern, in dem ersten Tag, erhielten wir 2 Millionen US-Dollar von den Transaktionen. Es ist ziemlich ermutigend.
Tercatat transaksi sekitar 2 juta dolar. Jadi cukup menggembirakan.
Botschafter Umar Hadi fuhr fort, Indonesien habe noch große Chancen, um den südkoreanischen Kaffeemarkt zu dominieren. Die Vielfalt des indonesischen Kaffees wird das Interesse der südkoreanischen Gemeinschaft und Importeure anlocken. Südkorea liegt in dem 11. Rang in der Welt und in dem 2. Rang in Asien, nach Japan, in der Liste der höchsten Kaffeeimporteurländer. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 79%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Interessantes aus der Heimat. Einzigartige und interessante Informationen aus verschiedenen indonesischen Gebieten.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Thema Indonesien, herzlich willkommen zum Programm Interessantes aus der Heimat. Einige interessante Informationen werden wir Ihnen in diesem Programm erläutern. Der erste Bericht kommt aus Jayapura, Papua. Die Bezirksregierung Jayapura in der Provinz Papua hat 8 Studenten nach Deutschland entsandt, um dort im Tourismusbereich zu studieren. Das sagte der Leiter der Behörde für Verwaltung und Entwicklung der Arbeitskräfte des Bezirkes Jayapura, Alex Rumbobiar, am 3. April in Sentani. Er fuhr fort, er habe anfangs 4 Studenten nach Deutschland entsandt. Sie sind nach Jayapura zurückgekehrt, um eine Praxis zu machen. Danach fliegen sie wieder nach Deutschland, um ihr Studium zu erledigen. Ende 2017 habe er 4 weitere Studenten nach Deutschland entsandt, um dort zu studieren. Er hoffe, dass diese 8 Studenten nach ihrem Studium in Deutschland die Touristenziele im Bezirk Jayapura entwickeln könnten. Die weitere Information kommt aus Banyuwangi, der Provinz Ostjava. Die Bezirksregierung Banyuwangi führte vom 4. bis zum 6. April dieses Jahres das Underwater Festival, das Unterwasserfestival im beliebten maritimen Touristenziel Bangsring Underwater im kleinen Bezirk Wongsorejo, Duri. Bei diesem Festival wurden verschiedene einzigartige Attraktionen wie unter anderem Nemo Dancing, nämlich Beobachtung der Nemo-Fische, der Tanzgandrung im Meeresboden, maritime Ausbildung, Kano-Wettbewerb und unterseeische Fotografie gezeigt. Laut dem Bezirksleiter von Banyuwangi sei dieses Festival die kreative Weise der Fischer, um etwas anderes zu machen. Bangsring Underwater sei ein unterseeisches Unterhaltungsgebiet, das von den Fischen Bangsring verwaltet werde. 2017 erhielt die Fischergruppe in diesem Gebiet die Auszeichnung Kalpataru vom indonesischen Präsidenten, da sie die Denkweise ändern, die anfangs die Fischbomber war, zur Zeit restauriert sie die Korallenriffe. Liebe Zuhörer, die letzte Information kommt aus Lebak, der Provinz Banten. Die Tradition Kawalu im 3. Monat in der Wohnsiedlung der Bevölkerung Baduy im kleinen Bezirk Loy Widamar, dem Bezirk Lebak, Banten, wurde gemeinsam mit den Familienangehörigen ausgeübt. Der Bürger aus Baduy, der im Dorf Cipiet Kanekes, dem kleinen Bezirk Loy Widamar, Lebak, wohnt, sagte am Dienstag, den 3. April, dass alle Baduy-Bürger sich mit ihren Familienangehörigen versammelten und ihre Ackerbauverarbeitung verließen. Bei dieser Kawalu-Feier laufen die Baduy-Leute 10 bis 40 Kilometer, indem sie landwirtschaftliche Erzeugnisse wie unter anderem Reis und Bananen tragen. Obwohl die Volksgruppe Baduy luar mit dem Kraftfahrzeug fahren, sollten sie aber laufen und landwirtschaftliche Erzeugnisse tragen, wenn sie die Tradition Kawalu ausüben möchten. Der Leiter des Dorfes Kanekes im kleinen Bezirk Loy Widamar im Bezirk Lebak, Jaru Saija, sagte, dass die Gebiete Baduy luar und Baduy dalam während des Rituals Kawalu für die Touristen geschlossen seien. Während des Rituals tragen die Baduy luar ihre schwarze Tracht mit blauen und schwarzem sogenannten Hof Ban Lomar. Di Baduy dalam Leute tragen schwarze Kleidung und weißen Lomar. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Interessantes aus der Heimat.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf Ereignisse vom 7. April. Wir beginnen mit dem Datum vom 7. April 1937, an dem italienische Truppen Albanien angriffen. Zwei Tage davor hatten sich das Militär Italiens und Deutschlands getroffen, um den Angriffsplan Roms in Albanien zu erörtern. Es war eine Verhandlung der Generale, wobei Deutschland Italien dabei unterstützen wollte, in Albanien einzudringen. Schließlich besetzte Italien Albanien durch die Unterstützung von 400 Kampfflugzeugen. In 5 Tagen konnte Albanien von den italienischen Truppen niedergeschlagen und eines der kolonialisierten Gebiete von Italien werden. Wir kommen nun zum 7. April 1948, an dem Henry Ford, Erfinder, Wissenschaftler aus den USA, im Alter von 84 Jahren verstarb. Er wurde im Jahre 1863 in Greenfield, Amerika, in einer armen Familie geboren. In seiner Kindheit arbeitete Ford in einem Uhrunternehmen. Während seiner Jugendzeit zeigte Ford seinen Wunsch und sein Talent im Bereich der Mechanik. Dies brachte Ford dazu, verschiedene Experimente in der Herstellung von Autos zu machen und das große gleichnamige Autounternehmen Ford aufzubauen. Liebe Zuhörer, wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Datum des 7. April 1948, an dem die Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf gegründet und in der Schweiz ansässig wurde. Die Gründung der WHO hat zum Ziel, die Gesundheit aller Menschen zu verbessern und vor allem ansteckende, sich verbreitende Krankheiten zu bekämpfen. Sie ist die Koordinationsbehörde der Vereinten Nationen für das internationale öffentliche Gesundheitswesen. Ihre Hauptaufgabe besteht in der Bekämpfung der Erkrankungen mit besonderem Schwerpunkt auf Infektionskrankheiten sowie Förderung der allgemeinen Gesundheit unter den Menschen auf der ganzen Welt. Die WHO hat auch die Aufgabe, neben der Bekämpfung der Verbreitung ansteckender Krankheiten, wie unter anderem SARS, Malaria, Tuberkulose, Schweinegrippe und AIDS, Programme, die diese Krankheiten verhindern und behandeln, zu sponsern. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Unser Indonesien hat heute Indonesiens Stahlstang in Coils Export ist frei von Anti-Dumping Vorwürfen zum Thema. Der Generaldirektor für Außenhandel des Indonesischen Handelsministeriums, Oke Nurwan, sagte am Dienstag, 3. April 2018, in einer Presseerklärung, dass die australische Anti-Dumping-Kommission die Einstellung von Anti-Dumping-Untersuchungen für Stahlstangen in Spulen aus Indonesien ankündigte. Die Meldung wurde von der australischen Anti-Dumping-Behörde am 26. März 2018 eingereicht. Oke Nurwan sagte, dass die Ergebnisse einer Untersuchung der australischen Anti-Dumping-Behörde zeigen, dass Australiens Verluste in der Industrie nicht auf Importe zurückzuführen sind, die als Dumping angesehen werden. Diese Entscheidung ist auch auf die kooperative Haltung von 3 indonesischen Exporteuren bei der Bereitstellung der von der australischen Anti-Dumping-Behörde angeforderten Daten und Informationen zurückzuführen. Oke Nurman schätzt indonesische Exporteure, die in Zusammenarbeit mit der australischen Anti-Dumping-Behörde die Initiative ergriffen haben. Sie haben auch den Schritt der indonesischen Regierung während der Untersuchung unterstützt, um den Zugang zum Stahlexportmarkt in Australien zu sichern. Australiens Untersuchung zu Anti-Dumping von Stahlstangen in Coils begann am 7. Juni letzten Jahres. Die indonesische Regierung über das Handelsschutzdirektorat in schriftlicher Verteidigung oder Vorlage vermittelte den Import von indonesischen Stahlrouten in Coils-Produkte ist nicht schädlich. In der Tat ist es vorteilhaft für die australische heimische Industrie. Dies zeigt sich im Anstieg der australischen Inlandsverkäufe im Zeitraum von 2013 bis 2016. Unterdessen erklärte die Direktorin für Handelsschutz des Handelsministeriums Pratnyawati, dass die Entscheidung, die Anti-Dumping-Untersuchung zu beenden, tatsächlich von der australischen Anti-Dumping-Behörde seit ihrem Hauptdatenbericht vom 27. Oktober 2017 veröffentlicht worden sei, der australische Markt. Dies zeigt sie an dem Wert der indonesischen Stahlroute in Coils Exporten nach Australien im Januar 2018, die 1,4 Millionen US-Dollar erreichte. Diese Zahl stieg um 139% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2017, der nur 620.000 US-Dollar betrug. Laut Pratnyawati zeigt sich trotz verspäteter Entschlossenheit Optimismus der australischen Käufer, dass indonesische Produkte frei von Anti-Dumping sind. Gestützt auf Daten des indonesischen Statistischen Zentralamts haben die Exporte von Stahldraht in Coils noch eine Chance zuzunehmen. Der Exportwert für dieses Segment nach Australien belief sich im Jahr 2017 auf 15 Millionen US-Dollar, ein Plus von 15% gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 13 Millionen US-Dollar. Der Trend ging jedoch von 2013 bis 2017 um 13% zurück. Pratnyawati hofft, dass diese Entscheidung den Wert der indonesischen Stahlroute im Export von Coils-Produkte Na Australian di im yar 2000 raichen 6 un 20 millionen US dollar erreich haben, steigern und zurückgeben kann. Das war unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Zuhörer der Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Nun werden wir eine Tradition aus Bengkulu namens Ronjok Saya vorstellen. Bleiben Sie bei uns in RRI World Service Voice of Indonesia in Jakarta. Liebe Zuhörer, die Bengkulu Gesellschaft, vor allem die ethnische Gruppe von Serawai in Südbengkulu, übt eine Religion, nämlich Nujuh Likur oder Ronjok Sayaka aus. Die Tradition wird am 27. Tag des islamischen Monats, Fastenmonat oder Ramadan, nach dem Abendsgebet veranstaltet. Nujuh Likur bedeutet die Religionsübung des Fastens, die schon den 27. Tag betritt. Auf der lokalen Sprache bedeutet Nujuh Sibet und Likur ist ein Begriff für Nummer von 20. Diese Tradition ist ein Teil der Programme zum Abschied des Ramadan-Monats und zur Begrüßung des islamischen Feiertages Eid al-Fitr. Diese Tradition wird von der Serawai-Gesellschaft vor dem Hof ihres Hauses ausgeübt und die Familienangehörigen treffen sich dort. Diese Tradition wird seit Hunderten von Jahren ausgeübt und von Generation zu Generation vererbt. Liebe Zuhörer, Saya auf der Sprache der Serawai-Gesellschaft bedeutet Kokoschale. In der Vergangenheit wurde die Aktivität der Verbrennung gleichzeitig von Serwi-Bewohnern ausgeübt. Im Garten ihres Hauses häufen sie die Kokoschalen an einer Stange, sodass sie einem Satespiss ähneln. Je höher dieser Haufen der Kokoschalen ist, desto besser ist er. Dann wird der Haufen der Kokoschalen oder Lucu verbrannt, die mit dem obersten Kokoschalenhaufen begonnen wird. Das Feuer wird aufsteigen. Jedes Haus hat die Verpflichtung, den jeweiligen Lucu zu besitzen. Je höher der Kokoschalenhaufen oder Lucu ist, desto höher steigt das Feuer auf. Ihnen zufolge können alle Hoffnungen im Ramadan oder Fastenmonat bald erfüllt werden. Die Serawai Volksstamm glaubt auch, dass Feuer die Menschen mit Vorfahren verbinden könne. Liebe Zuhörer, vor der Ausübung der Tradition von Ronjok Saya haben die Kinder des Serawai Volksstamms normalerweise seit Mittag begonnen, nach Kokoschalen zu suchen und sie vor dem Hof des jeweiligen Hauses zu häufen. Nach dem Abendsgebet werden alle Familienangehörigen von ihrem Haus herauskommen und den Haufen des Kokoschale verbrennen. Sie werden alle beten. Nach dem Gebet werden sie zusammen essen und Auspass machen. Sie treffen sich weiter, bis der Haufen der Kokoschalen oder Lucu ausgebrannt ist. Die Kokosnussschale wird als Mittel ausgewählt, weil die Kokosnuss Symbol der Früchte mit vielen Nutzen ist. Man glaubt, dass die Kokosnuss ein Dankgebet an Gott symbolisiert. Das ist ein Gebet für Geist der Familie, damit sie im Jenseits ruhig leben kann. Liebe Zuhörer, Di ronjok saya tradisyon wipisir noh erhalten opol sin nih so lep hafti wi indir pergangan haid aus ke upwit. Der grun dafur is das di versorgung der kokosyalen ser besrengt un di elektrise beleuchtung sun vorhanden in fast allen Dörfern in der Region sei. Anfangs war die Verbrennung der Kokosschale in der Nacht des 27. Fastenmonats ein Zeichen, dass das Fasten noch 3 Tage laufen würde, sodass die im Plantagen lebenden Landwirte wieder in die Dörfer zurückkamen, um sich auf den islamischen Feiertag Eid Fitr vorzubereiten. Im Laufe der Zeit hat es sich geändert. Nun ist die Tradition von Ronjok Saya ein Forum, um sich mit Verwandten zu treffen. Sie ist auch ein Zeichen der Dankbarkeit an Gott für alle Segen. Liebe Zuhörer der Stimme Nations, das war unser Programm Wunderbares Indonesien von der Stimme Nations in Jakarta.
Das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute sprechen wir über Yuria, eine Kaffeeart aus der indonesischen Insel Flores. Indonesia ist ein Kaffeeproduzent. Die Indonesian Coffee Arten wie zum Beispiel Toraja, Luwak, Gayo Aceh und Kintamani sind bereits weltweit bekannt. Indonesien hat aber auch eine Coffee Art, die auch sehr gut ist. Sie heißt Yuria aus der Insel Flores. Yuria ist selten und einzigartig. In einem Schluchken kann man 3 Geschmäcke, nämlich Karamell, Schokolade und Tabak, abgewinnen. Diese Kaffeeart ist selten, weil die Kaffeebauer können sie nur 2-mal ernten. Ihre Blätter fallen, wenn die Früchte schon reif sind. Der Yuria Kaffee gehört eigentlich zu dem Arabica Kaffee. Die Yuria Kaffee Anpflanzungen findet man nur auf dem Dorf Cholol in der Regenschaft Ostmanggarai, Ost Nusa Tenggara Provinz. 1200 bis 1400 Meter über dem Meeresspiegel. Die Pflanzen können bis 50 Jahre alt sein. Yuria wird als Mutter des Kaffees betrachtet. Außerhalb des Dorfes Cholol ist es schwierig, die Yuria Kaffee zu pflanzen. Man muss auch die Kaffeefrüchte in der richtigen Zeit ernten. Sie müssen mit Hand gepflückt werden. Die Früchte müssen schon rot und schwarz sein. Die Kaffeebohnen werden in 36 Stunden weit aus dem Boden bewahrt. Sie müssen auf Holzbrett getrocknet. Sie werden bis zur richtigen Reife geröstet, sodass die 3 Geschmäcke und ihr Aroma bewahrt werden können. Der Regen von Ostmanggarai, Yusef Tote, sagte, der Yuria Kaffee wird von den lokalen Verkäufern nach Australien exportiert. Der Kaffee wird zwischen 30 bis 60.000 Rupiah pro Kilogramm verkauft. Liebe Zuhörer, das war das Programm Dies und Das. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Liebe Zuhörer der Stimme Nations, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. In unserem heutigen Musikregenbogenprogramm möchten wir Ihnen die Lieder von der Sängerin Serena präsentieren. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Geregetan oder Ärgerlich. Gute Unterhaltung.
Lagi wajahnya, kulirik lagi dia. Semakin ku pandang wajahnya, semakin rupawan. Matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda. Gayanya wajar mempesona, siapa dia? Wajahnya kulirik lagi dia, semakin ku pandang wajahnya, semakin rupawan. Matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda. Gayanya wajar mempesona, siapa dia?
Liebe Musikfreunde, Sie haben gerade das erste Lied mit dem Titel Geregetan gehört, gesungen von Serena. Ein Mädchen mit komplettem Namen, Serena Munaf, ist indonesische Sängerin, die ihre Karriere seit 9 Jahren begonnen hat. Ihr Debütalbum mit dem Titel Andai Aku Besar Nanti wurde 1999 veröffentlicht. Aber der Name Serena explodierte 2001 durch einen Film mit dem Titel Petualangan Serena oder auf Deutsch bedeutet Abenteuer von Serena. In dem Film zeigte Serena nicht nur ihre Fähigkeit, sondern auch ihren netten Gesang. Im Film sie sang verschiedene Lieder, die bis jetzt auf Herzen der nächsten Generation der 90er Jahre stecken. Liebe Hörerfreunde, hören Sie nun Pergilah Kau oder Gehst Du. Viel Spaß beim Zuhören.
Tak mau lagi aku percaya pada semua kasih sayangmu. Tak mau lagi aku tersentuh pada semua pengakuanmu. Kamu takkan mengerti rasa sakit ini, kebohongan dari mulut manismu. Pergilah kau, pergi dari hidupku, bawalah semua rasa bersalahmu. Pergilah kau, pergi dari hidupku, bawalah rahasiamu yang tak ingin ku tahu.
Liebe Musikfreunde, Sie sind immer noch auf die Stimme von Indonesien im Programm Musikregenbogen eingestellt, der über Serena diskutiert. Obwohl sie in den 2000er Jahren populär war, verschwand der Name Serena aus der indonesischen Unterhaltungswelt. So kehrte Serena 2007 mit ihrem Album Primadonna in die Unterhaltungsbranche zurück. Das Album Das Liebeslied enthält wird wie eine Botschaft an die Öffentlichkeit, dass Serena erwachsen geworden ist. Obwohl viele Menschen sie seit ihrer Kindheit kennen, Serena gelang es, Label als kleine Künstlerin zu verlassen. Neben der Arbeit mit dem Thema Liebe oder Existenzialismus hat Serena verschiedene Arten von Büchern mit ziemlich schweren Titeln auf ihre Instagram hochgeladen. Lesen und kritischer Eindruck wurden erfolgreich an die Fans von Serena und indonesischen Netizens geliefert. Liebe Zuhörer der Stimme Nations, das war das Programm Musik Regenbogen für heute über Serena. Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie zwei weitere Lieder von Serena mit dem Titel Ada oder Da und Cinta Pertama dan Terakhir oder Die Erste und Letzte Liebe. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Aku tak sendiri.
Di Sendung Der Stima Indonesians, können Sie über Audio Streaming infonews.id/German.
Sebelumnya tak ada yang mampu mengajarku untuk bertahan di kala sedih. Sebelumnya ku ikat hatiku hanya untuk aku seorang. Sekarang kau di sini, hilang rasanya semua bimbang, tangis, kesepian. Kau buat aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tak mengerti, akankah sama jadinya bila bukan kamu? Lalu senyummu menyadarkanku, kau cinta pertama dan terakhirku. Sebelumnya tak mudah bagiku tertawa sendiri di kehidupan yang kelam ini. Sebelumnya rasanya tak perlu membagi kisahku, tak ada yang mengerti. Sekarang kau di sini, hilang rasanya semua bimbang, tangis, kesepian. Kau buat aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tak mengerti, akankah sama jadinya bila bukan kamu? Lalu senyummu menyadarkanku, kau cinta pertama dan terakhirku. Bila suatu saat kau harus pergi, jangan paksa aku untuk cari yang lebih baik. Karena senyummu menyadarkanku, kaulah cinta pertama dan terakhirku.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.